Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Kiburile Europe.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
La France est redevenue une société de statut, de privilèges. C'est ce qui la bloque, c'est ce qui bloque son imaginaire.
August 2017. Der junge Präsident Emmanuel Macron ist kaum 3 Monate im Amt. Frankreich sei ein Land der Privilegien geworden, blockiert mit wenig Fantasie. In der französischen Botschaft in Bukarest verteidigt er seinen Kurs und greift zur Ironie.
La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes.
Frankreich ist nicht reformierbar. Das haben schon viele versucht und sind gescheitert. Denn die Franzosen hassen Reformen. Wir haben unsere Reporterin Susanne Krause gebeten, in den Kommunen, den Städten und Gemeinden Frankreichs nachzuhören, wie es sich anfühlt, in einem Land im Wandel zu leben. Was sind die Alltagssorgen der Bürgermeister? Was bedeutet der Rückgang mancher Subvention, das Streichen mancher Steuer für die Stadtsäcke? Reformland Frankreich. Willkommen zu den Gesichtern Europas. Am Mikrofon ist Ursula Welter. Die Statistikbehörde INSEE hat gezählt. In Frankreich, im französischen Mutterland, Überseegebiete also nicht mitgezählt. In Frankreich gibt es 35.287 Gemeinden. Jede zweite Kommune ist klein und zählt weniger als 500 Einwohner. In Paris, in der Hauptstadt, ist ein junger Staatspräsident am Werk, der den Stillstand nicht hinnehmen will. Emmanuel Macron hatte schon als Wirtschaftsminister im Kabinett des Sozialisten Hollande mehr Reformambitionen, als es seinem Chef damals lieb war. Nun ist er Präsident und arbeitet sein Programm Punkt für Punkt ab. Seine Popularität sank zuletzt allerdings. Wie kommt die neue Regierung in der Provinz an? Lagnéville ist unsere erste Station, eine ganz normale französische Gemeinde, 5000 Einwohner, 50 Kilometer nördlich von Paris. Bürgermeister ist hier einer, der auf dem Klavier der Öffentlichkeit zu spielen weiß und erfindet, in Paris säßen nur wenige mit Ahnung von den Zuständen in den Kommunen, in den Lebensräumen der Bürger.
Mit vorgebeugtem Oberkörper sitzt Christoph Dietrich am Computer in seinem Büro. Der Stämmige mit 40er trägt die Haare Streichholz kurz, das dunkelblaue Hemd am Kragen offen.
Hier ist der Vierspalter, den die Zeitung Le Monde uns gewidmet hat. Er handelt von einer Stadt, die weder arm noch reich ist und sich abgehängt fühlt. Unser Fall ist typisch.
Im vergangenen Sommer hat der Bürgermeister im Netz eine Anzeige geschaltet. Das machte ihn im ganzen Land berühmt. Neue Abgeordnete des Parlaments sollten mal nach Lagnéville kommen und sich eine Woche lang den Rathausalltag aus der Nähe anschauen. Mechanisch rückt Christoph Dietrich seine schmale Brille auf der Nase zurecht.
Ich habe das sehr ironisch formuliert und geschrieben. Der Bewerber muss einen Gesundheitsattest vorlegen und sich auf wenig Schlaf einstellen. Denn ein Notruf kann einen Bürgermeister rund um die Uhr ereilen. Ich habe versprochen, dass der Praktikant in wirklich alles Einblick erhält und bei mir wohnen kann. Denn so bin ich sicher, ihn morgens um 6 raustrommeln zu können. Im Parlament sitzen 577 Abgeordnete, darunter 422 Neulinge. Kein einziger von denen hat mich angerufen. Entweder sie sind sehr schüchtern oder sie wissen schon alles. Ich neige zu Letzterem.
Der Lokalpolitiker hat nachgeschaut, wer die Parlamentsdebütanten sind, die 2017 mit dem Wahlerfolg der Bewegung En Marche aus der Zivilgesellschaft in die Nationalversammlung eingezogen waren. Manager, Forscher, Ärzte. Das repräsentiert nicht die Gesamtbevölkerung, sagt er grimmig. Et la difficulté qu'on a avec ces gens-là,
c'est que comme ils n'ont jamais eu de mandat local. Wir haben ein Problem mit den Neulingen. Da sie nie ein lokales Mandat hatten, wissen sie nicht, wie ein Rathaus funktioniert. Oder ein Zusammenschluss von Kommunen oder gar ein Departement. Aber sie erlassen Gesetze, die wir dann umsetzen müssen. Sie machen also Gesetze, ohne den geringsten Schimmer zu haben davon, wie es an Ort und Stelle wirklich zugeht.
Viele der Abgeordneten in der zusammengewürfelten Mannschaft von Präsident Macron, die aus Linken, Liberalen, Konservativen, Parteilosen besteht, hätten ihre politische Karriere nicht auf lokaler Ebene begonnen, meint Dietrich. Und weil Macron die Anhäufung von Posten auch noch unterbinden wolle, leide die lokale Verankerung. Dietrich bittet zur Stippvisite in den Ort. Für sein Rathausmandat in Lennieville hat der Polizist sich nach 15 Jahren Einsatzdienst freistellen lassen. Einem Sheriff nicht unähnlich, schreitet er die Hauptstraße entlang. Beidseits reihen sich überwiegend heruntergekommene Bauten aneinander. Missmutig zeigt der Bürgermeister auf den Haufen Sperrmüll neben einer Einfahrt. Der desolate Zustand von Straße und Bürgersteig macht ihn wütend. Er ist angetreten, das Leben in Lennieville zu verbessern. Der Bürgermeister stoppt, seine rechte Hand knetet die linke.
Lennieville ist sehr dynamisch. Die Stadt hat 5000 Einwohner. Vor 8 Jahren machte die Altersgruppe der über 60-Jährigen mehr als 40% der Bevölkerung aus. Heute stellt sie nur noch 17%. Unser Bevölkerungszuwachs ist phänomenal. In unseren Vor- und Grundschulen sind 660 Kinder eingeschrieben, während die Nachbarstadt mit doppelt so vielen Einwohnern wie bei uns nur knapp 600 Schulkinder zählt.
Der Ort profitiert vom Zuzug aus dem nahegelegenen Paris. Der Norden der Hauptstadt wächst bis hierher. Das Leben ist preiswerter und ruhiger. Dafür pendeln die meisten Eltern zur Arbeit. Aber die steigende Einwohnerzahl treibt die Gemeindeausgaben in die Höhe und das Geld vom Staat wird weniger. Jeder Euro muss nutzbringend ausgegeben werden, sagt Christoph Dietrich und kratzt sich am Kopf. Er verhandle hart mit den übergeordneten Instanzen, Region, Departement. Er gehe Versicherungen auf die Nerven, damit sie ihre Tarife senken. Er fahre einen harten Sparkurs. Aber aus der Hauptstadt kommt politischer Gegenwind. Macrons Team will die Bürger entlasten und die lokale Wohnsteuer weitgehend abschaffen. Keiner weiß, mit welchen finanziellen Folgen für die Kommunen. Dietrichs Blick schweift in die Ferne.
Ob bei einer eventuellen Kompensierung der Wohnsteuer jährlich die Bevölkerungsentwicklung einberechnet wird, ist nicht sicher. Bislang gilt, wenn unsere Einwohnerzahl steigt, erhöht dies auch die kommunalen Einnahmen. Bislang.
Während der Bürgermeister auf einen offenkundig frisch renovierten Flachbau zugeht, bilden sich Sorgenfalten auf seiner Stirn. Geschlossen steht auf einem Zettel an der Glastür.
Das ist unsere Arztpraxis. Sie hat am 22. Dezember dicht gemacht, kein Nachfolger. Dabei habe ich mindestens 15 Ärzte getroffen, um sie herzulocken. Die Gemeinde hat die Praxisräume gekauft. Wir wollen eine Sekretärin anstellen für die Verwaltungsarbeit. Und trotzdem haben wir keinen Arzt gefunden, der die Praxis übernehmen würde.
Ein Herr im Rentenalter, 2 Kinder an der Hand, tritt neugierig herbei.
Geht es um den Arzt? Hoffentlich. Der ärztliche Notruf wimmelt regelmäßig Patienten ab.
Ich habe gestern bei der regionalen Gesundheitsbehörde Rabatz gemacht.
Die in Lille? Das ist weit weg. Denen sind wir völlig egal.
Wir werden die Behörde ausboten. Wir starten mit einer Praxis für Telemedizin und ich suche weiter nach Ärzten. In Kürze ist die medizinische Versorgung besser.
Verspricht der Bürgermeister dem Rentner, der sich zum Aufbruch anschickt, bevor er sich nochmals umdreht und dem Politiker einschärft.
Hören Sie, wie meine Enkelin hustet? Die Zentralisierung ist ja schön und gut, nur sollte man dabei nicht die am Rand vergessen.
Quand on arrive au travail, on est content, zaï zaï zaï. Mais hélas, en fin de journée, quel dommage, il faut rentrer.
Ah ah ah, ça oui. Heureusement, y a un ministre qui a su nous rendre moins tristes en nous permettant de rester jusqu'à l'aube du jour d'après.
Laï 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 laï, yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler la nuit, ça évite les insomnies.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Bosser par jour 24 heures,
ça nous permet d'être à l'heure.
Avant le dimanche, les touristes trouvaient Paris très sinistre. Les pauvres étaient obligés de se faire chier dans des musées.
Ah ah ah, ça oui.
Mais depuis Castorama est ouvert, ils sont en joie. Et au lieu de voir Caravage, ils vont acheter du carrelage.
Laï, 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 yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir de travailler le dimanche
quand il y a du pain sur la planche.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Et comme a dit le roi de France,
mon ennemi c'est les vacances.
Avant tous on avait peur d'être augmenté, quelle horreur. Y'a rien de moins motivant que de gagner plus d'argent.
Ah ah ah, ça oui.
Fort heureusement aujourd'hui, grâce à la loi El Khomri, les salaires pourront baisser, sauf pour Vincent Bolloré.
Laï 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 laï, yeah.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Quel plaisir d'être compétitif. Si vous saviez comme on kiffe.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Merci Macron.
Mais ne serait-il pas plus sage de rétablir l'esclavage?
Der französische Essayist, Dramaturg, Publizist Jean-Christophe Bailly hat im Verlag Mattes und Seitz einen Reisebericht veröffentlicht, der mehr ist als das. Er reist in seinem Text durch Frankreich auf der Suche nach der französischen Identität. Jean-Christophe Bailly, fremd gewordenes Land. Streifzüge durch Frankreich. Einführung. Das Thema dieses Buches ist Frankreich. Es geht darum zu verstehen, was dieses Wort heute bezeichnet und ob es zutrifft, dass es etwas bezeichnet, was per se anderswo nicht existieren könnte. Jedenfalls nicht so und nicht in dieser Weise. Um mich diesem Knäuel aus ineinander verstrickten, doch oftmals widersprüchlichen Zeichen anzunähern, das Geografie und Geschichte, Landschaften und Leute formen, kam ich auf die Idee, mich einfach an Ort und Stelle umzusehen. Anders ausgedrückt, das Land zu bereisen. Oder wieder zu bereisen. Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren immer wieder ein Auge zugedrückt, hat Vertragstexte gedehnt, weil das EU-Schwergewicht Frankreich Vereinbarungen nicht einhielt. Mit dem neuen Präsidenten Macron soll das anders werden. Er will entschlossener sparen als seine Vorgänger, aber die EU-Partner auch stärker in die Pflicht nehmen, etwa in puncto Ausgaben für die gemeinsame Verteidigung. Für eine Gemeinde wie Wittenheim im südlichen Elsass ist das Zahlenwerk, das aus Paris eintrifft, nicht überraschend. Schon seit 10 Jahren hätten die Staatspräsidenten den Sparknopf gedrückt, mal mehr, mal weniger, heißt es dort. Wittenheim, das in beiden Weltkriegen dem Erdboden gleichgemacht wurde, hat nicht nur den jahrzehntelangen wiederkehrenden Aufbau im Gepäck, sondern auch Industriebranchen, die leiden. Bergbau, Textil, Fahrzeugbau.
Mal wieder hat Antoine Nomé Stunden mit Diskussionen über das Kommunalbudget verbracht. Der charmante Elsässer ist Berater des französischen Rechnungshofs, des Cour des Comptes, und leitet diverse regionale und nationale Finanzkommissionen. Seit 16 Jahren ist er außerdem Bürgermeister der Kleinstadt Wittenheim. Die Finanzsitzung an diesem Tag hat im benachbarten Mulhouse stattgefunden. Omé, Anfang 50, jugendlicher Elan, eilt über den Parkplatz. Bevor er in sein Auto steigt, atmet er tief durch. Auf dem Rückweg nach Wittenheim lässt er die Sitzung Revue passieren.
Wir Lokalpolitiker sind außerordentlich besorgt. Und das schon seit Jahren. Seit der damalige konservative Staatspräsident Sarkozy auf Sparkurs ging. Beim Abbau des Staatsdefizits sind als Erste die Gebietskörperschaften zur Kasse gebeten worden. Während der Staat seine Ausgaben noch erhöhte, wurden die nationalen Zuwendungen für Kommunen, Regionen und Departements innerhalb weniger Jahre um 10,5 Milliarden Euro gekürzt.
Die aktuelle Regierung will da weitermachen. Der Streit um die Abschaffung der Wohnsteuer neben der Grundsteuer zentrale Einnahmequelle für die Kommunen beschäftigt auch Omés Städtchen im Elsass. 8,5 Milliarden Euro pro Jahr fließen derzeit noch in die Gemeindekassen Frankreichs. Macron hat den Kommunen angeboten, den Steuerverlust komplett auszugleichen, jedoch auf Basis des letzten Steuerjahrs. Das hieße, sagt Bürgermeister Omé zähneknirschend, dass die Einnahmen eingefroren würden. Und das könnte der Anfang vom Ende dieser Einnahmequelle sein.
Le problème, c'est que dans l'histoire des finances locales françaises,
beim Blick in die Annalen der Lokalfinanzen in Frankreich fällt auf, jedes Mal, wenn der Staat den Verlust einer Einnahmequelle mit anderen Zuwendungen kompensierte, hat er sich danach peu à peu seiner Verpflichtungen entledigt.
Il s'est désengagé progressivement.
Bei der Einfahrt in sein Heimatstädtchen entspannen sich Omés Gesichtszüge. Er durchquert eine ehemalige Bergwerkssiedlung. Bescheidene Zweifamilienhäuser mit Satteldach, zweistöckig, links und rechts eine Eingangstür. Drumherum viel Grün. Eine beliebte Wohngegend. Im Blick des Bürgermeisters liegt Stolz.
Unsere Bergwerksvergangenheit hat ein beachtliches Kulturerbe hinterlassen. Bauten, die die Kali-Gesellschaften errichteten. Aber wir brauchen Mittel, das alles zu erhalten. Jedes Mal, wenn uns eine öffentliche Geldquelle gestrichen wird, fragen wir uns, wie wir es schaffen, die kommunalen Gebäude und Anlagen in Schuss zu halten. Denn eine der Stärken Frankreichs ist die Qualität seiner öffentlichen Einrichtungen. Das ist keineswegs nebensächlich.
Gegenüber vor der Schule steht eine Gruppe Zweitklässler. Mit weit ausholender Geste winkt der Bürgermeister ihnen zu. Ein bisschen zu überschwänglich. Einige Kinder winken zurück.
Die Kinder kennen mich alle, weil ich sehr oft in den Schulen bin. Denn die sind der Schlüssel für die Zukunft. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Es braucht Mittel, um Gebäude und Mobiliar instand zu halten und gute Computer für die Schüler anzuschaffen. Das ist wichtig, wegen der Chancengleichheit. Das hat in unserem Budget Priorität.
Omé nickt befriedigt und bricht Richtung Innenstadt auf. 15.000 Einwohner hat Wittenheim, hauptsächlich Arbeiter und Angestellte. Beim letzten Präsidentschaftswahlkampf holte die extreme Populistin Marine Le Pen je mehr als 51%. Dem überzeugten Sozialisten Omé geht das sichtlich an die Nieren. Dass er Macron seine Stimme gab, sei reine Notwehr gewesen. Der Bürgermeister schüttelt den Kopf. Der neue Staatspräsident habe die Vermögenssteuer zugunsten Wohlhabender reformiert, statt erst einmal etwas für den industriellen Wiederaufbau zu tun, kritisiert Omé. Er besinnt sich kurz und meint dann nachsichtig, Macron sei ja noch nicht so lange im Amt. Und dass die Wirtschaft langsam wieder in Gang komme, sei natürlich positiv. Seine Hände umgreifen das Lenkrad fester. Der Finanzexperte macht sich Sorgen um die Stadtsäckel.
Es geht gerade noch so. Aber die Kommunen haben Entscheidungen treffen müssen. Dass die staatlichen Zuwendungen nun schon seit langem sinken, hat dazu geführt, dass nicht nur das Rathaus in Wittenheim den Vereinen Subventionen gestrichen hat. Sie müssen den Gürtel nun sehr eng schnallen. Und leider traf das vielerorts im Land vor allem Sport- und Kulturvereine.
Omé zählt kulturelle Festivals, Gemeinschaftsveranstaltungen auf, die mangels ausreichender Mittel nicht mehr stattfinden. Sein Unterkiefer gerät ins Malen.
Dabei sagt man uns, wir müssen mehr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun, in Anbetracht des Attentats auf Charlie Hebdo und der weiteren Anschläge. Doch letztendlich haben die Gebietskörperschaften, die wichtigsten Akteure, wenn es um den sozialen Zusammenhalt geht, weniger Mittel, um Sport- und Kulturvereine zu unterstützen. Das ist doch paradox. Mich bekümmert das, denn Sport und Kultur tragen doch ungemein zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.
Der Bürgermeister hat es eilig. Mit den Geldsorgen im Gepäck geht es zurück ins Rathaus. Der nächste Termin wartet.
La Chine excelle dans le textile, la Thaïlande dans les grains de riz, le Japon fait des automobiles. Les US du R&B, la Suisse attire les comptes en banque, les Anglais ont un humour exquis, le Nicaragua produit la cocaïne et la revend au meilleur prix. Les savants disent que dans quelques siècles, il n'y aura sur Terre plus de forêt. Je vis déjà dans vos pensées inquiètes, sans arbres, plus de papier. Mais la France, prévoyant la disette, rassurez-vous, ne perdra pas le prix. Photocopiant sur un air de fête, tous les arbres du pays. Chêne, cerisier et hêtre, pas pour faire face à la pénurie. La France, des photocopies. La France, des photocopies. La France.
Was ich in New York entdeckte, war natürlich nicht, dass ich Franzose war. Doch obwohl die Vorahnung existierte, dass diese Nationalität nichts rein Formelles war, sondern auch zahlreiche Inhalte besaß, hätte ich damals keinesfalls anerkannt, wie komplex sie waren und noch weniger, dass sie in meinem Inneren ohne mein Wissen einwirkten. Eben jenes unterschwellige innerliche Einwirken, das mir meine Gemütsregung angesichts von die Spielregel offenbart hatte. Sobald man aber in Renoirs Film etwas durch und durch Französisches erkannt hat, stellt man gleichwohl fest, dass alles, was man jenseits der Eindeutigkeit oder gar der Tautologie handhabt, rätselhaft bleibt. Mit welchem Recht kann man durch und durch Französisch sagen? Mit welchem Recht kann man es von diesem Film und im Allgemeinen von einer Landschaft, einer Szene aus dem Alltagsleben, einem Erzeugnis aus dem Handel oder einem Buch behaupten?
Der junge Staatspräsident hat sich weitreichende Reformen vorgenommen. Er krempelt das Land um. Mit der Arbeitsmarktreform hat er eine erste, allerdings ziemlich hohe Hürde schon genommen. Es gab bemerkenswert wenig Proteste, ungewöhnlich für Frankreich. Jetzt heißt es warten auf Erfolge und die ersten Früchte können geerntet werden. Das Wachstum schnellte zuletzt auf 1,9% hoch. Die Investitionen ziehen an. In diesem Jahr nun will Macron die mindestens so schmerzhaften Korrekturen an den sozialen Sicherungssystemen vornehmen, Rentenkassen, Gesundheitskassen. Der Präsident verteilt also bittere Pillen und hofft, dass sie heilende Wirkung für die angeschlagene französische Wirtschaft entfalten. Zu diesen bitteren Pillen gehört auch, dass die staatlichen Ausgaben für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen stark zurückgefahren werden. Wurden 2017 noch 320.000 Berufseingliederungsverträge subventioniert, sind es nun noch 200.000. Das Instrument, die staatlich geförderten ABM-Maßnahmen, hätten zu wenig Erfolg gebracht, sagt die Regierung. Für viele Kommunen wie Bourg-de-Péage, im Süden Frankreichs gelegen, nahe Valence, kommt die Entscheidung in Paris einer Hiobsbotschaft gleich. Denn die Arbeit muss getan werden, auch wenn es dafür keine Arbeitsverträge mehr gibt.
Pause in der Grundschule Louis Pasteur. Hier, mitten im Zentrum von Bourg-de-Péage, toben die Kinder. Nachmittags um 5 ist der Unterricht schon lange aus, aber berufstätige Eltern sind froh über das kommunale Betreuungsangebot. Bürgermeisterin Nathalie Nisson kommt gerade auf einen Sprung vorbei. Sie ist Ende 40, von dezenter Eleganz. Beim Anblick des neuen Anbaus erhellt sich ihr Gesicht. Mit diesem Projekt hat sie ein Wahlversprechen umgesetzt, denn die Schülerzahl steigt jährlich. Die Bürgermeisterin geht auf einen jungen Mann zu, der die Kinderschar beaufsichtigt. Alexis Champion ist 21 und schon im zweiten Jahr mit Zeitvertrag bei der Gemeinde angestellt.
Wie läuft es denn mit dem neuen Vertrag, Alexis? Leider konnten wir ja den alten nicht fortschreiben, nachdem viele subventionierte Jobs urplötzlich gecancelt wurden. War das nicht zu schlimm für Sie?
Naja, ich war darauf eingestellt, erneut einen unterstützten Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Und als ich dafür ins Rathaus kam, hieß es dort, das sei jetzt nicht mehr möglich. Statt einem Jahresvertrag habe ich nur noch einen für 6 Monate. Und auch den Fortbildungskurs kann ich nun vergessen. Das musste ich erst einmal verdauen. Aber was bleibt mir schon anderes übrig?
Nach dem Abitur jobbte Alexis Champion in einem Schnellimbiss, bis er sich entschied, Kinderbetreuer zu werden. Für den Einstieg in die Ausbildung bot sich der staatlich unterstützte Arbeitsvertrag an, eine Integrationshilfe, die in dieser oder ähnlicher Form schon seit langen Jahren existiert. Für Champion hieß das praktische Erfahrung gepaart mit einem Theoriekurs, bezahlt auf Mindestlohnbasis. Jetzt aber, mit der Reformpolitik des Präsidenten Macron, wurde das staatliche Angebot um 1 Milliarde Euro gekürzt. So ist Champion nun als reine Hilfskraft angestellt. Nathalie Nisson nickt mitfühlend. Der Alternativvertrag sei der einzige Ausweg gewesen.
Ich habe der Stadtverwaltung aufgetragen, die außerschulische Kinderbetreuung trotz allem bestmöglich zu organisieren. Weder Eltern noch Kinder sollen mitbekommen, dass es jetzt mit vielen unterstützten Arbeitsverträgen vorbei ist. Für Sie persönlich aber bringt das einiges an Unannehmlichkeiten mit sich. Und ich möchte Ihnen wirklich dafür danken, dass Sie bereit sind, weiter für die Gemeinde zu arbeiten.
Im vergangenen Sommer hatte Bourg-de-Péage noch 27 Posten mit staatlich unterstütztem Arbeitsvertrag anbieten können. Dann wurden gleichsam über Nacht für 10 der Verträge die Subventionen gestrichen. Manche Kommune verlor noch viel mehr Posten. Die neue Regierung in Paris befand, das ABM-Programm sei zu teuer und bringe zu wenig. Weil das Personal in Bourg-de-Péage aber gebraucht wird, muss die Gemeinde nun selbst 260.000 Euro aufbringen. Die Bürgermeisterin setzt eine bekümmerte Miene auf.
Ein konkretes Beispiel. Für die Putzarbeiten in der Schule hatten wir 1-2 Personen mit unterstützten Arbeitsverträgen. Die sind nun weg. Dafür müssen jetzt unsere Angestellten ran.
Mit festem Händedruck verabschiedet sich die Bürgermeisterin von dem jungen Betreuer. Beim Verlassen des Schulgeländes streckt ihr eine 10-Jährige spontan eine Bonbontüte entgegen. Sie möge sich bedienen. Nisson greift zu, ihr Gesicht erstrahlt. Ein Glücksmoment im oft nicht einfachen Alltag der Lokalpolitikerin. Seit 10 Jahren lenkt sie die Geschicke des Rathauses. Ab 2012 vertrat sie das Departement in der Pariser Nationalversammlung. Nach einem Mandat kehrte Nisson dem Parlament aber den Rücken, enttäuscht angesichts ständiger politischer Querelen. Inzwischen hat die frühere Sozialistin auch ihr Parteibuch abgegeben. Sie steckt lieber alle Energie in die Gemeindearbeit. Auf dem Weg ins Rathaus mustert sie im Vorbeifahren aufmerksam die Geschäftsfassaden. Manche sind frisch gestrichen. Dank kommunaler Finanzhilfe. Der hiesige Einzelhandel solle attraktiv bleiben. Die Bürgermeisterin wirkt nachdenklich.
En fait, nos concitoyens attendent de leur maire, de leur équipe.
Unsere Mitbürger erwarten vom Rathaus und der Stadtverwaltung, dass wir sie in ihrem Alltag begleiten. Wir haben uns um die Kinderbetreuung zu kümmern, um den Zustand der Straßen, um das Vereinsleben, um den Einzelhandel und um die Rentner. Unsere Arbeit ist wirklich bürgernah. Deshalb vielleicht lieben die Franzosen ihre Bürgermeister so sehr. Das geht weit über parteipolitische Aspekte hinaus. Das läuft teils auf der Gefühlsebene ab. Die Leute mögen sie nicht nur für das, was sie tun, sondern auch dafür, wer sie sind. Die Bürger sind ungemein dankbar, sobald man sich einsetzt und sich um sie kümmert.
Einer ihrer Kollegen, ein Freund, hat Frankreichs Bürgermeister als Fußvolk der Republik bezeichnet. Eine Definition, der Nathalie Nisson kopfnickend zustimmt.
Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement.
Et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement.
Et l'idiotement,
oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement.
Et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman.
Qui ment rarement.
Tout le monde ment,
tout le monde ment.
Le gouvernement ment énormément.
Tout le monde ment, tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément.
Le sauvagement, le paisiblement, le socialement.
Et l'isolément, l'unanimement. Et l'appartement, si deux éléments.
L'illégalement,
l'illégalement. Le pénalement, le châtiment.
Immédiatement, et le jugement. Et l'amendement, et le garnement.
Ment certainement.
Tout le monde ment,
tout le monde ment.
Le gouvernement ment énormément.
Tout le monde ment, tout le monde ment.
Le gouvernement ment énormément. Le terriblement et le gentiment. Le brutalement
et le doucement. Le tranquillement, le férocement. L'héroïquement,
l'ordinairement.
Ordinairement, bien sûr l'armement. Et au régiment,
le généralement. Le stupidement, pas de traitement. Le médicalement.
Y'a pas de calmant.
Tout le monde ment,
tout le monde ment.
Le gouvernement ment énormément.
Tout le monde ment,
tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment,
tout le monde ment.
Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment,
tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Culosse im Département 1 ist für die meisten Reisenden nur ein Bahnhof. Ein flüchtig wahrgenommener Ort, fast ohne Umgebung. Ein unsichtbares Dorf oder eine Stadt. Felsiges Vorgebirge, Wälder, ausgestorben wirkende Gleise auf einem recht weitläufigen Gebiet, vielleicht Schuppen. Ein Eisenbahnknoten, wie es früher hieß, wo sich die Linien treffen, die von Paris und Lyon nach Genf führen und die von Aix-les-Bains und Chambéry kommen, der aber wie im Abseits geblieben scheint. Und nie in die Modernisierung des Verkehrsnetzes einbezogen wurde. Und das muss ich erzählen. Aber nicht, weil ich es mir ganz einfach vorgenommen hätte, sondern weil ich dort das Gefühl hatte, auf etwas wie einen Saugtrichter getroffen zu sein. Nicht nur, was man ein Loch nennen könnte, sondern etwas, was sich sehr schwer beschreiben lässt. Nämlich einen dieser Orte, und zweifellos gibt es eine Menge davon, wo weder die Vergangenheit noch die Gegenwart oder die Zukunft eine Konsistenz haben und wo sich alles in eine Art Überleben verwässern zu müssen scheint und nicht einmal Trägheit für sich beanspruchen kann. Vielleicht verbirgt sich heute gerade hier, weit entfernt von den Stadtzentren und wie in einem Exil inmitten der ländlichen Welt, die wirkliche Vorstadt? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man unter Vorsitz eines Oberbegriffs das benennen oder zusammenfassen muss, was sich in einer vollkommenen Einsamkeit trotz allem kundtut. Jean-Christophe Bailly, Fremd gewordenes Land. Streifzüge durch Frankreich.
Gerne wurde in den vergangenen Jahren, wenn es um Frankreich ging, der Fokus auf die Probleme gerichtet. Dabei gibt es in unserem Nachbarland ausgesprochen dynamische Orte. Lyon ist dafür ein Beispiel. Aber auch kleinere Fleckchen auf der Landkarte glänzen mit guten Wirtschaftsdaten und geringer Arbeitslosigkeit. Das Städtchen Les Herbiers etwa, in der Vendée gelegen, tief im Westen, nahe der Atlantikküste. Hier wird Globalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance angesehen. Und der Erfolg gibt den bodenständigen Betrieben recht.
Im historischen Ortskern setzt das Rathaus von Les Herbiers einen modernen und unübersehbar dynamischen Akzent. Ein hoher Glasmetallbau, geschwungen und transparent, vor 2 Jahren auf einer Anhöhe errichtet. Die Bürgermeisterin residiert im 2. Stock mit Blick über die Dächer. Das große Büro wirkt sehr aufgeräumt. Gefolgt von einem Mitarbeiter betritt Veronique Bess flott ihr Arbeitszimmer. Die eher kleine Mit-50erin greift eine Broschüre vom Konferenztisch. Werbung für Les
Herbiers.
Unsere Kleinstadt zählt knapp 16.500 Einwohner. Les Herbiers ist die Hauptstadt des hiesigen Landstrichs Bocage genannt. Im Département Vendée sind wir die drittgrößte Stadt. Und frankreichweit stehen wir auf Platz 2 der Gemeinden mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Gleich hinter Oudon im Süden von Paris. Bei uns haben nur 5% der Bevölkerung keinen Job. Diese niedrige Rate kann man beinahe vernachlässigenswert nennen.
Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Frankreich ist doppelt so hoch. Seinen wirtschaftlichen Boom verdankt Les Herbiers Landfabriken, also Industriebetrieben auf der grünen Wiese. Rund um die Kleinstadt sind Dutzende Firmen angesiedelt, kleine und große, darunter Weltmarktführer. Unternehmen, die hier über die Jahrzehnte aus dem Boden gewachsen sind, sagt Veronique Bess und räuspert sich kurz.
Es handelt sich vielfach um Familienbetriebe. Der Urgroßvater hat als Schmied angefangen. Der Großvater hat die Schmiede vergrößert. Der Vater aus ihr einen Industriebetrieb gemacht. Und der Sohn baut weiter aus. Mir fallen aus dem Stand 10, 20 solcher Fälle ein.
Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutet die Bürgermeisterin auf ein Foto in der Broschüre. Es zeigt ein Wagenrennen mit aufgeputzten Vierspännern, gelenkt von Männern in Toga, ganz wie im alten Rom. Eine der Attraktionen im benachbarten Freizeitpark Le Puy du Fou. 2,2 Millionen Besucher pro Jahr, als weltbeste Anlage prämiert. Die Touristen von rund um den Globus anlockt. Beim allsommerlichen Historienspektakel stehen hunderte ehrenamtliche Laiendarsteller auf der Freilichtbühne, erfüllt vom Wunsch, ihre Heimat ins beste Licht zu setzen. Denn lange Zeit galt die Vendée als rückständig. Im nationalen Gedächtnis verankert ist, dass hier während der Französischen Revolution aufständische Bauern gegen die Revolutionsarmeen kämpften. Hunderttausende kamen um. Das habe die Vendée nachhaltig geprägt, sagt Bürgermeisterin Bess. Unmerklich strafft sie die Schultern und sitzt nun kerzengerade auf dem Stuhl.
Noch heute geht man hier von der Idee aus, sich verteidigen zu müssen und nicht allzu viel vom Staat zu erwarten. Unsere Unternehmer halten sich nicht mit Jammern und Klagen auf. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. In der Vergangenheit wurden die Menschen hier gedemütigt, erniedrigt, vom Staat, von Paris. Da schwingt heute noch was nach und deshalb sind unsere Unternehmer so kämpferisch.
Paris liegt 380 Kilometer entfernt, weit weg, auch politisch. Kürzlich allerdings hat Premierminister Philippe das Aus für den geplanten Flughafen Notre-Dame-des-Landes angekündigt. Ein seit Jahrzehnten heftig umstrittenes Bauprojekt, ein gutes Stück oberhalb von Nantes. Les Herbiers liegt unterhalb von Nantes. Paris lässt nun den alten Flughafen von Nantes ausbauen. Davon werden auch die Unternehmer in Les Herbiers profitieren, sagt die nationalkonservative Rathauschefin begeistert.
Die neue Regierung hat gesunden Menschenverstand bewiesen. Ihre Entscheidung, das Projekt zu stoppen, ist überaus mutig. 40 Jahre lang ging es immer wieder hin und her. Bravo. Ich habe bei den Präsidentschaftswahlen zwar nicht für Macron gestimmt, aber ich sage Hut ab.
Das Smartphone der Bürgermeisterin summt ohne Unterlass. Der schnelle Blick, den sie auf den Bildschirm wirft, unterbricht ihren Redefluss nicht.
Wenn ein Unternehmer ein Problem hat oder auch mit einem Projekt schwanger geht, dann meldet er sich nicht per Brief oder E-Mail. Er wählt meine Handynummer und sagt, Veronique, wir müssen uns sehen. Und dann treffen wir uns so schnell wie möglich. Wir helfen beim Lösen technischer Probleme. Und wenn es um ein Projekt geht, sind wir von Anfang an dabei.
Wer wegen eines Jobs nach Les Herbiers ziehen will, wird vom Rathaus von Anfang an begleitet. Denn Zuzügler aus einer großen Stadt werden in Les Herbiers mit einer anderen Welt konfrontiert. Landleben. Kein Bahnhof, kein öffentlicher Nahverkehr, keine Burgerfiliale, keine Modeketten. Mit feinem Lächeln hat Bess, junger Mitarbeiter, eingeworfen, Les Herbiers profitiere wohl deshalb von der Globalisierung, weil die Kleinstadt keineswegs globalisiert sei. Die Bürgermeisterin faltet kurz die Hände und räuspert sich erneut. Ja, viele Gemeinden in Frankreich blickten voller Neid auf Les Herbiers und sichtlich sonnt sich Véronique Bess in diesem Erfolg.
Was unsere Unternehmen umtreibt, ist die Sorge, genügend Arbeitskräfte zu finden. Wir haben Luxussorgen.
Souci de riche, si je puis dire.
Quel beau dimanche, les oiseaux sur la branche chantent à me faire taire. Je hais les dimanches, ils me désespèrent. Je range et m'en vais prendre l'air. Un rêve. Un revolver décaché, un couteau, mon foulard vert et l'envie, l'envie de se foutre en l'air et si peu de savoir-faire. Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais et je vous l'avoue pour partir. C'est une belle journée. Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais. Et je vous l'avoue pour mourir. C'est une belle journée. Ce n'est pas facile de lâcher la rampe et de passer l'arme à gauche avec le cœur léger. Je suis paumé. Combien de jours et de jours mettront-ils à me trouver et combien seront-ils à me pleurer? Et vous, cette question, vous l'êtes-vous posée? Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais. Et je vous l'avoue pour partir, c'est une belle journée. Je ne sais plus où je vais, j'ai le sourire aux lèvres, c'est vrai. Mais je ne sais plus si pour mourir, c'est une belle journée. Est-ce une belle journée? Est-ce une belle journée? Est-ce une belle journée?
Der Norden Frankreichs gilt als Hochburg des Front National. Neben den Winkeln im Süden, in denen vor allem die Anhänger von Vater Le Pen und Nichte Le Pen viele Wähler angezogen haben. Im Norden Frankreichs punktete die Chefin des Front National, Marine Le Pen, persönlich. Sie ging frühzeitig in die Dörfer, die kleinen Städte, in die Orte, die andere Politiker nicht auf ihrem Reiseplan hatten. Entsprechend erfolgreich schnitt sie mit ihrem sozialnationalistischen Angebot ab. Und in ihrem Fahrwasser feierten auch die Kommunalpolitiker des FN Erfolge. Aber mit dem Präsidentschaftswahlkampf 2017 einem miserablen Auftritt im Fernsehduell mit ihrem Konkurrenten Macron, hat das Ansehen von Marine Le Pen gelitten. Ihre Partei ist zerstritten, wenn auch nicht abgeschrieben, so doch an einem Wendepunkt.
Im schmucken historischen Rathaus von Villers-Cotterêts verabschiedet der Bürgermeister gerade ein Fernsehteam des öffentlich-rechtlichen Regionalsenders. Franck Briffaut ist knapp 60, hochgewachsen, ehemals Berufssoldat. Der Front National-Bürgermeister lächelt jovial. Gut gelaunt schließt er die Bürotür von innen. Die Fernsehleute hatten ihn zum plötzlichen Rücktritt des Departementsratspräsidenten befragt.
Das ist typisch Frankreich. Die Linken und die Konservativen im Departementrat fusionieren. Das sagen wir schon lange vorher. Links und rechts gibt es nicht mehr, nur noch den Front National und die anderen Parteien. Vielleicht werden von denen alle demnächst zu Macron überlaufen.
Briffaut lacht, das tut er häufig. Seit 1977 ist er Mitglied des extremen Front National. Der Bürgermeister zieht seine Jacke über für einen Sprung ins Stadtzentrum. Draußen deutet er auf ein altes Bauwerk nebenan. Das Schloss von François Ier, seit langem verwaist. Ein geschichtsträchtiger Ort. 1539 erhob der König mit der Ordonnance von Villers-Cotterêts Französisch zur Amtssprache und löste das Latein ab. Kürzlich kündigte Staatspräsident Macron an, das Schloss werde wieder zum Leben erweckt, als Symbol der Frankophonie. Franck Briffaut grinst.
Quand nous sommes arrivés, l'État ne voulait pas en parler.
Als ich im Rathaus antrat, wollte der Staat nichts von einer Sanierung des baufälligen Schlosses wissen. Ich habe Paris gedroht, täglich eine Abmahnung wegen Sicherheitsmängeln auszustellen. So wurde 2015 ein Pilotkomitee einberufen und wir begannen, an einem internationalen Ideenaufruf zu arbeiten. Im Präsidentschaftswahlkampf kam Macron hierher und hat sich das Projekt angeeignet. Sein Engagement hat wohl auch damit zu tun, dass hier der Front National regiert.
Er sei gerne bereit, mit Staatspräsident Macron zusammenzuarbeiten, sagt Briffaut mit suffisantem Unterton, als er im historischen Ortskern mit seinen intakten Häuserzeilen angelangt ist. Die gut bürgerlichen Fassaden in hellem Basalt zeugen von früherem Reichtum und Macht. Der Ortsvorsteher lässt den Blick schweifen.
Vor einem guten Jahrhundert war Villers-Cotterêts noch ein Dorf. Im Département 1 verzeichnet unsere Stadt das größte Bevölkerungswachstum. Und die Einwohnerzahl steigt weiter, während das Département insgesamt eher einen Schwund erlebt.
Knapp 11.000 Einwohner zählt das Städtchen heute. Briffaut lobt das Freizeitangebot im ländlichen Umfeld, die dynamische Wirtschaft in der Gemeinde. Das VW-Werk, Frankreich-Standort des deutschen Autobauers, liegt am Ortsrand. Viele Pendler überbrücken die 80 Kilometer bis Paris täglich. In Villers-Cotterêts selbst steht es schlecht mit Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosenrate liegt deutlich über dem landesweiten Durchschnitt. Die Gemeinde ist arm. Briffaut zuckt mit den Schultern. Seine Stimme wird lauter.
Von der Politik der aktuellen Regierung erwarte ich mir weder im Guten noch im Schlechten rein gar nichts für Villers-Cotterêts. Für das, was hier läuft, ist meiner Meinung nach ausschlaggebend, was wir im Rathaus unternehmen. Und so soll es auch bleiben. Ich verlange nur eins von der Regierung. Nebenbei bemerkt, die früheren waren kaum besser als die jetzige. Man soll uns die Mittel lassen, selbst agieren zu können.
Der Bürgermeister begrüßt erneut einen Passanten. Andere gehen starren Blicks an ihm vorbei. Bei Amtsantritt hatte der FN-Politiker angekündigt, er werde Villers-Cotterêts nicht in ein parteiideologisches Versuchslabor verwandeln. Briffaut agiert vorsichtiger. Er hat die Lokalsteuern gesenkt, zweimal um je einen Euro. Dafür hat er den Sozialtarif in den Schulkantinen gestrichen. Und auch die traditionelle kommunale Zeremonie zur Abschaffung der Sklaverei findet nicht mehr statt. Doch verglichen mit Parteikollegen in anderen Rathäusern wirkt Briffaut nicht wie ein Hardliner. Das könnte Taktik sein, meint Olivier Spinelli, während er sich mittags im Restaurant einen Platz sucht. Der Bürgermeister bemühe sich, die Gemeindepolitik zu entpolitisieren. Spinelli, Ende 40, leitet die Sektion Picardie der Liga der Menschenrechte. Er beobachtet Briffaut seit mehr als 4 Jahren. Ins Amt gebracht habe den Populisten die Misswirtschaft des damaligen sozialistischen Rathausteams.
Die Wähler wollten einen Wechsel, jemanden, der einen politischen Hausputz versprach. Genau der Slogan von Marine Le Pen damals. Aber Briffaut ist bis heute der einzige Front National-Bürgermeister in der Picardie.
Olivier Spinelli stochert in seinem Essen herum. Die FN-Woge ebbe ab, meint er. Eine Meinung, die längst nicht alle teilen. Aber der Menschenrechtsaktivist bleibt dabei. Der Front National stecke in einer tiefen Krise. Die Inkarnation der neuen Politik sei nun Emmanuel Macron. Spinelli legt beide Handflächen auf den Tisch.
Ich glaube, dass der Niedergang des Front National begonnen hat, weil die Franzosen feststellen, dass die FN-Politik eine Chimäre, ein Trugbild ist.
N'existe pas.
Das war unsere Reise durch das Reformland Frankreich mit Reportagen von Susanne Krause. Die Literatur stammte aus dem Buch Fremdgewordenes Land – Streifzüge durch Frankreich von Jean-Christophe Bailly. Im Verlag Mattes und Seitz Berlin erschienen, aus dem Französischen von Andreas Riehle. Die Literaturauszüge hat Carlos Lobo gelesen. Ton und Technik Michael Morawitz und Kiwi Eddy. Regie und Musikauswahl Simonetta Dimmern. Danke fürs Zuhören, danke für Ihr Interesse an den Gesichtern Europas und an Frankreich. Am Mikrofon war Ursula Welter. Thank you.
Thank you.